Unterirdische Gänge. Warum faszinieren die uns so? Bis heute gibt es wilde Geschichten über geheime Ritual, Schätze und böse Machenschaften, die in unterirdischen Gewölben stattfinden sollen. Und genau um das geht es in dieser Spezialfolge. Wir sind wieder mal live auftreten. In der Mörsburg, gerade außerhalb von Winterthur, steht sie auf einem Hügel oben und nebendran das Restaurant Schloss Halden. Es gibt dort jeden Monat einen Kulturabend, zum Beispiel mit Künstlern oder Musikerinnen. Und das mal sind wir eingeladen gewesen, was uns sehr gefreut hat. Schließlich sind wir die ersten Podcaster gewesen, die in der Schloss Halden haben dürfen auftreten. Was wir an diesem Abend besprochen haben, das hört ihr jetzt. Viel Spass! Das goldige Kegelspiel. Winterthur. Eine Stunde weg von der Stadt liegt die alte Mörsburg mit ihren gewaltigen Mauern. Eine Viertelstunde von der Mörsburg entfernt ist das Dörfli Sulz. Dort ist früher noch ein anderes Schloss gestanden. Und das hat auch Sulz geheissen. Die beiden Burgen, Mörsburg und Sulz, sind durch einen unterirdischen Gang miteinander verbunden gewesen. Und in diesem Gang dort sitzt eine junge Frau und gerade bei ihren Füßen liegt ein schweres, goldiges Kegelspiel mit goldigen Kugeln. Und ein grosser, schwarzer Hund liegt nebendran. Und die junge Frau wartet in dem finsteren Gang, bis ein reiner Jüngling kommt. Weil nur so einer lässt den Hund überhaupt näher an. Und wenn das passiert, dann kann der junge Mann die junge Frau mit 3 Küssen erlösen und sie und das goldige Kegelspiel mit heimnehmen.
An dieser Stelle guten Abend miteinander. Eieieiei. Hast du wieder einen Applaus? Jedes Mal,
mega schön,
wenn wir live auftreten. Heute sind wir in der Mörsburg zu Winterthur im Restaurant Schloss Halden. Und wir dürfen wieder einmal einen Live-Podcast vom Publikum aufzeichnen.
Genau, wir reden ja nicht nur zum Publikum, sondern auch die, die das in ein paar Wochen dann werden hören, zum Beispiel auf einer Podcast-App. Und wir sind, für die, die das nicht kennen, am äußersten Zipfel von Winterthur auf einem Hügel oben. Gerade nebendran von uns, neben dem Schloss Halden, ist der ehemalige Wohnturm, der heute ein Museum ist. Und wir haben gedacht, wir könnten nicht anders, wenn wir da kommen, wenn wir schon eingeladen werden an diesem Kulturabend, dann müssen wir auch eine Sage dabei haben, die irgendwie mit dem Mörsburg zu tun hat. Eine Frage in die Runde hier im Publikum: Hat die Sage irgendjemand kennt? Ich sehe dort, da geht die Hand durch. Aber nur eine, sonst niemand. Jemand hat sie gekannt. Darf ich schnell zu dir, zu Ihnen runterkommen, ganz schnell? Du? Schon, oder? Und wo gehört?
Das weiss ich auch nicht mehr.
Hat sie mal jemand erzählt oder so? Ja, okay, gut. Oder gelesen vielleicht?
Möglich, ja.
Okay, möglich. Aber das ist eigentlich noch gut, wenn sie noch niemand kennt. Dann haben wir sie jetzt tatsächlich so ein bisschen... Da hat sie jetzt noch Überraschendes dabei gehabt.
Ja, das ist super.
Ich habe sie auch nicht gekannt.
Ja, ich auch nicht.
Bis vor kurzem, bis vor... ein paar Monate, ja.
Genau. Bis gestern.
Bis vor einer Stunde habe ich sie auch nicht gekannt. Genau.
Und wir sind ja da neben einer alten Burg und sowieso in alten Gemäuer. Und wir machen das jetzt, den Sagejäger-Podcast, schon relativ lang. Schon seit 5 Jahren sind wir da unterwegs in der Schweiz und gehen den spannendsten Sagen nah. Und da gibt es immer so ein bisschen gleiche Motiv oder Sachen, die sich ähneln. Und eins passt eigentlich immer, wenn es irgendwo eine alte Burg hat oder eine Burgruine, dann gibt es auch eine Sage dazu. So wie eben da bei der Mörsburg. Und was ich besonders spannend finde, das ist so, eben, es gibt immer wieder solche Motive. Und eins der spannendsten Motive finde ich ja der unterirdische Gang. Weil das ist so etwas Fassbares. Man kann sich vorstellen, ah, vielleicht dort der Stein, wenn man dort richtig drüllt, dann geht da irgendwo etwas auf und dann ist eben der unterirdische Gang. Und das finde ich so schön, weil man kann sich das so richtig vorstellen, man kann mit dem Kind schauen, hat es vielleicht irgendwo ein Loch, wo man reingehen könnte.
Er ist jetzt auch uns nicht schon das erste Mal begegnet, der unterirdische Gang.
Genau. Und wir wollen heute mit euch über die Sage reden und euch ein bisschen erzählen, was es zu dieser Sage halt zu erzählen gibt. Wir reden heute Abend und in den nächsten 40 Minuten über, was für eine historische Belege man findet bei dieser Sage. Oder was sind Elemente mit Wahrheitsgehalt? Also was ist wirklich wahr und was ist erfunden? Dann, was bedeuten die einzelnen Elemente in der Sage? Von wo kommen die? Und woher kommt die Sage überhaupt? Wer hat sie wem erzählt? Vielleicht, wir haben es schon gehört, darf das Publikum auch mal etwas dazu sagen, eben, wenn ihr mögt.
Wir sind zwar nur das zweite heute Abend auf der Bühne, aber wir haben noch eine Historikerin dabei, einen Archäolog und einen Erzählforscher. Die sind zwar nicht physisch anwesend, aber sie sind da von unserem Podcast-Gerätli. Und sie tun wir ab und zu dann ein. Also sie sind nicht künstliche Intelligenz, sie sind echte Personen, aber wir haben sie vorher aufgezeichnet und ab und zu gehört, dass sie dann da auch aus der Box raus erzählen, wenn es wirklich mal Expertise braucht, wo wir dann irgendwann auch nicht mehr weiter wissen. Wir fangen an mit der Mörsburg. Andi, du bist im Zürichsee aufgewachsen, ich in Winterthur, ich kenne die Mörsburg. Hast du sie gekannt?
Null Plan.
Pfui.
Nein, ich habe Burgu in der Wulp, die Küsnacht, habe ich gekannt. Aber ja, Mörsburg hat man nicht mal den Namen.
Du hast dafür das Küsnacht der Doppel gekannt, das ist immerhin etwas. Die Mörsburg habe ich mir sagen lassen, ich weiss nicht, die wird aber auch, wenn man so über Burger rundherum redet, immer ein bisschen vergessen. Also bei uns in Winterthur natürlich nicht, aber vielleicht so ein bisschen weiter rundherum. Und dabei ist sie eigentlich ein Bischof, die Mörsburg. Das hat uns niemand anders erzählt als der Manuel Walser. Der ist Kantonsarchäologe und der ist richtig Fan von dieser Mörsburg. Das hat man auch rausgehört. Vor etwa einem Monat sind wir mit ihm zusammen da auf der Mörsburg umeinander gelaufen. Und er hat Folgendes gesagt.
Die Mörsburg ist ein Schmuckstück, das sehr gerne unterschätzt wird. Also ganz speziell daran ist sicher, dass wir hier einen älteren Turm haben, wo ein neues, aus grossen Findlingen aufgeschichtetes Mauerwerk vorne angestellt worden ist. Also der alte Turm ist sozusagen verschluckt worden. Und durch diesen Ausbau hat die Mauer schlussendlich eine Dicke von bis zu 5 Meter bekommen. Und das ist wirklich außerordentlich.
Also für ihn ist es außerordentlich die dicke Mauer.
Ja, finde ich schon auch noch, 5 Meter.
Ja, aber ich habe jetzt etwas anderes erhofft. Ich habe eigentlich gehofft, dass der Manuel Walser von einem Tunnelsystem anfängt zu reden, von geheimen Gängen, die man vermutet. Aber ja, immerhin sind wir da in der Schlosshalde im Keller unten. Und vielleicht dort hinten bei der Küche hat es vielleicht einen Gang oder so, könnten wir nachher mal schauen. Im schlimmsten Fall finden wir den Weinkeller. Wäre jetzt auch nicht so schlimm.
Wäre jetzt auch nicht so schlimm.
Aber auf jeden Fall, so auf den ersten Blick scheint es da keinen Zugang zu haben zu irgendwelchen unterirdischen Gängen. Aber zu diesen Gängen kommen wir später noch mehr. Die Mörsburg ist ja wirklich ein Bischof. Und eben die 5 Meter dicken Mauern, das ist wirklich außerordentlich. Wir waren letztens auf Alt-Wedenschwil, auch am Zürichsee. Und dort hat Manuel Walser, der auch mit uns dort dabei war, hat schon gesagt, oh, das sind dicke Mauern. Nein, so hat er es nicht gesagt.
Du hast ihn gerade nachgemacht.
Nein, aber wir haben wirklich so einen Meter dabei, haben es nachgemessen. 2 Meter sind die dick gewesen. Und er hat schon gesagt, das ist sehr speziell. Jetzt sind es da 5 Meter, das ist dort ja wirklich dünn im Vergleich.
Ja, voll. Geht es vielleicht um Verteidigung? Ist darum die Mauern so wahnsinnig dick? Da würden wir jetzt als Erstes so ein bisschen drauf kommen, besonders wenn man sich so ein bisschen an Mittelalter-Roman oder vielleicht auch so an Schlachtszenen aus Herr der Ringe gewöhnt ist. Aber da hat uns dann der Archäologe leider müssen enttäuschen.
Die Wehrtauglichkeit von der Mörsburg im Mittelalter, die wird kritisch beurteilt. Auffällig ist, dass der mittlere Teil von der Burg durch die natürlichen Hangkanten und die Umfassungsmauer gegen Angriff sehr gut geschützt sind. Und der Turm aber eigentlich gegen Norden ein sehr einfaches Ziel für Wurfgeschoss und Kanonen war.
Das ist eigentlich noch blöd.
Ja.
Strategisch nicht so gut gewählt.
Irgendwie einfach. Ist das Baupfusch?
Nein. Also wir haben jetzt mal über das geredet, was man heute noch sieht, den Turm. Der steht heute, den kann man sehen, man kann den besuchen, man kann den anschauen, man kann auch nähen, wie wir gesehen haben, dort drin. Und er ist sehr schön erhalten. Aber wenn ihr um den Turm herumlauft, dann seht ihr noch etwas Spezielles. Gegen Süden hat so eine Art wie eine Abstufung mit noch Grundmauern und Wiese. Und das ist noch wichtig zum Wissen, wenn man auch über die Sage redet.
Was wir festgestellt haben, ist, dass eine hierarchische Gliederung vom Burghügel, so in Form von Terrassen, gegeben hat. Und das ist für Burgen selten. An der höchsten Stelle ist der Wohnturm gestanden, wo wahrscheinlich die Burgbesitzer und ihre Familie gewohnt haben. Und auf der nächsten Terrasse, dort sind zwei Gebäude gestanden, das Gebäude A und B. Und dort sind wahrscheinlich Gäste untergebracht und beherbergt worden in einer gewissen Zeit.
Also all die Adelsgeschlechter, die da gewohnt haben, Kiburger, Goldenberger, Meier, Hartmann und so weiter, die sind nicht unbedingt allein auf dieser Burg. Da hat es auch untergebene Adlige gehabt, die dann wirklich ein bisschen weiter unten gewohnt haben.
Eine Kollegin von uns, die auch jetzt neu zuständig ist für die Mörsburg vom historischen Verein Winterthur, Nadia Petanice, sie hat liebevoll von einer Adels-WG geredet. Weil es geht ja auch um die Herren von Sulz, die Lehensleute gewesen sind, von den Goldenberger. Und die sollen da gelebt haben, in einem von diesen Gebäuden, der heute nicht mehr steht.
Dass sie irgendwann im 14. Jahrhundert gleichzeitig mit einem anderen Adelsgeschlecht, den Herren von Goldenberg, auf dieser Mörsburg gehockt sind, sozusagen als WG von Adligen. Was noch eine lustige Vorstellung ist.
Dazu gibt es auch Bildquellen, das hat uns dann der Archäologe erzählt, Manuel Walser.
Ich habe eine interessante Bildquelle vom Kupferstecher Johann Ulrich Schellenberg aus dem Jahr 1754 gefunden. Und laut dieser ist das Schloss der Herren von Sulz unmittelbar neben der Mörsburg gestanden. Und zwar an der Stelle, wo wir das Gebäude angefunden haben. Und in einer Chronik von Johannes Stumpf aus dem 16. Jahrhundert ist ebenfalls die Rede von zwei Schlössern.
Das klingt jetzt alles sehr plausibel. Das heisst konkret, da wo wir sind, da hat es jetzt eben nebendran immer noch den Turm, der bis heute steht, wo eben das Museum ist und so weiter. Und dort sind zum Beispiel jetzt Goldenberger drin gewesen und quasi als Untergebene dann nebendran die Herren von Sulz. Jetzt muss man aber ein bisschen aufpassen, die Schrift- und Bildquellen sind viel, viel später gekommen. Das heisst, auch das muss man mit Vorsicht geniessen. Das heisst, jetzt wer genau wie wo in der Adelswege wo gewohnt hat, wissen wir nicht. Die Historikerin meint dazu.
Also ich bin jetzt nicht die Historikerin, die sich wahnsinnig mit den Adelsgeschlechtern auseinandersetzt. Aber ich glaube, was man sich schon vorstellen kann, ist, dass das ganze Mittelalter eigentlich so von der Mobilität und Beweglichkeit extrem dynamisch war. Also da findet die ganze Zeit Ortswechsel statt. Die Adelsgeschlechter die verteilen sich über halb Europa. Die haben riesige Herrschaftsgebiete, die sie irgendwie abdecken müssen. Und da ist eigentlich immer ein bisschen etwas los. Die sind ja eigentlich auch immer in Kriegszügen unterwegs und weiss ich wo. Also die sind oft da und öfters auch nicht da. Und das bewegt sich die ganze Zeit.
Es ist immer ein bisschen etwas los.
Ja, das ist noch spannend. So in dieser Wege ist es gekommen und es geht. Ich stelle mir so vor, wie früher ich in den Studienzeiten, da kommt man und geht. Aber kommen wir noch schnell zu Sulz, das Dorf. Ja. Das ist ja jetzt nicht gerade da. Das ist ja ein Dorf weiter, oder?
Nein, das ist nicht da. Das müsste man jetzt so, ist 15 Minuten, 20 Minuten so zu Fuß.
Okay,
bin ich sicher. Muss man schnell laufen? Weiß nicht. Also ja, also ist auf jeden Fall nicht gerade da.
Es ist nicht gerade anschliessend.
Wirklich gerade nebendran. Ja.
Also es wäre ja ein ewig langer Tunnel, den man da hätte müssen graben.
Irgendwie schon, ja. Also,
macht irgendwie nicht so viel.
Über das reden wir auch noch ein bisschen später drüber. Irgendjemand von Sulz oder von Rickenbach da?
Ah.
Jemand? Ja. Sehr gut. Bei euch hat man die Geschichte mal erzählt, aber du hast sie noch nie gehört in dem Fall. Es ist auch schon ein bisschen länger her. Genau. Ist schon ein bisschen länger her, aber das haben wir tatsächlich gefunden. Nämlich einen Beleg dafür, wo die Geschichte herkommt oder wo sie erzählt worden ist. Genau.
Und die Rede ist da eigentlich von einer ganz bestimmten Person, die diese Sage aufgeschrieben hat, nämlich von Theodor Fernaliken.
Der ist aufgewachsen in Deutschland. Damals war das noch Westfalen, heute Hessen, in einer Kleinstadt. Und er war Lehrer, wollte Lehrer werden. Und war aber auch noch Volkskundler, also so Hobby-Sagensammler, würden wir jetzt wahrscheinlich heute sagen.
Ja, und das ist eigentlich noch lustig.
Ja, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ist irgendjemand da, der Lehrerin oder Lehrer ist. Keine Angst, es gibt keine Prüfung oder so.
Auch mit Sagen bewandelt.
Ja, natürlich. Yes. Es ist wirklich.
Sehr gut. Das ist eben immer, wenn wir eine neue Sage in Angriff nehmen dann, und irgendwo ins Dorf gehen, ist meistens ein pensionierter Lehrer, der sich mit dem befasst hat.
Und auf die Leiter vom, und dein Leiter ist vom Ortsmuseum zum Beispiel.
Das auch noch so, per genau. Zufall. Und jetzt ist natürlich eben der Theodor, der ist jetzt auch Lehrer gewesen und das passt natürlich sehr gut. Mhm. Sage- und Lehrpersonen, die ziehen sich so gegenseitig an irgendwie. Und wenn es jetzt nicht irgendein Lehrer war, weil meistens sind es wirklich Männer gewesen, also Lehrer, ja. Dann sind es Pfarrer, die das aufgeschrieben haben.
Wobei, letztens sind wir von Lehrerinnen mal eingeladen worden.
Stimmt,
in die vierte Klasse in Thalwil.
Aber es sind auch Lehrberuf.
Ja, der Beruf, es ist der Beruf. Ja.
Genau, nochmal zu dem Theodor Fernaliken. Der hat tatsächlich eine Ausbildung gemacht hier in der Schweiz, am Lehrerseminar zu Küsnacht, Zürichsee.
Alles ja, ist auch noch drin vorgekommen, sehr gut.
Heute ist ja der jetzt Gimmi, gibt es immer noch. 1830 war das aber. Und dann ist er in der Schweiz geblieben und ist da Lehrer geworden. Er hat dazu mal für fortschrittliche Bildung sich eingesetzt, wie das auch immer dazu mal ausgesehen hat, fortschrittliche Bildung.
Wahrscheinlich wird man sagen, thematisiert.
Oder ja, oder so. Einfach Kinder schlagen. und er wollte, dass der Unterricht spannender wird. Da kann man schon vorstellen mit sagen, dass das... Das ist ein cooler Unterricht war wahrscheinlich, ja. Und dann war er zuerst Andelfingerlehrer und von 1837 bis 1845 war er Sekklehrer in Rickenbach. Also gerade da um die Ecke sozusagen.
Das klingt jetzt alles noch nicht so spektakulär. Ich weiss, es ist irgendeiner, den wir wahrscheinlich noch nie davon gehört haben, aber der Theodor Fernaliken, der hat eben gerne Märchen und Sagen gesammelt und manchmal hat er es sich einfach gemacht. Dann hat er einfach andere Bücher genommen, hat abgeschrieben. Und hat dann gesagt, da habe ich etwas gefunden. Aber er ist dann später auch beruflich noch weitergezogen, nachdem er noch Pfarrerstochter geheiratet hat in Rickenbach. Und das war ein bisschen kompliziert, habe ich gelesen, weil er Katholik und sie reformiert. Das war schon nicht so einfach gewesen. Aber sie sind dann auf Österreich und dort hat er weiter das Lehrersein und die Schule reformiert und hat aber dann irgendwann ein Buch herausgegeben, Alpensagen. Und dort hat es verschiedene Sagen aus Österreich, Kärnten und Vorarlberg. Aber eben auch aus der Schweiz. Und ich muss schmunzeln, wenn in einer Sammlung Alpensagen dann auf einmal Winterthur-Sagen auftauchen. Aber er hat die dort tatsächlich auch niedergeschrieben gehabt. Und dort drin ist das goldene Kegelspiel. Und er hat immer angeschrieben, woher er die hat. Eben manchmal hat er sie aus einer anderen Schriftquelle gehabt. Und dort hat er aber angeschrieben, Quelle mündlich aus Rickenbach. Also irgendwo in der Zeit, als er da Lehrer war, hat ihm jemand in Rickenbach die Sage erzählt und er hat sie dann aufgeschrieben.
Und das finde ich noch spannend, weil es ist ja, wie ihr merkt, das Wort sagen, oder? Kommt vom mündlich. Erzählen mündlich. Und irgendwann hat es mal jemand aufgeschrieben, wie jetzt der Theodor. Und dass er aber noch schreibt, mündlich, finde ich cool.
Ja, voll. Also jetzt genau.
Weiss man dann, wer genau?
Leider nicht. Das ist auch immer so ein bisschen das Problem bei diesen Sagensammlerinnen und Sagensammlern. Es hat auch Frauen Geld gemacht, zum Beispiel im Kanton Graubünden. Aber man schreibt manchmal mehr und manchmal weniger. Und wenn es dann ja, so im Berggebiet, im Kanton Uri, wo die Leute ähnlich heissen, manchmal zum Nachnamen, kannst du fast nicht mehr nachvollziehen, wer es jetzt wirklich war, weil alle Gisler oder Arnold heissen und so weiter. Genau.
Wir haben es am Anfang schon gesagt, wenn eine Ruine oder jetzt hier in unserem Fall Schloss oder Burg da steht, wie bei der Mörsburg, dann sind die Sagen nicht weit. Und so ordnet das auch der Erzählforscher, der Alfred Messerli, ein. Er ist emeritierter Professor an der Uni Zürich. Und einerseits gibt es Romane, die aufkommen in dieser Zeit, wo die Sage auch aufgeschrieben worden ist. Man nennt die dann so Gothic Novels.
Das fängt schon vielleicht 1770 an in England. Muss man auch sehen, dann mit der antifeudalen Bewegung, die in der Französischen Revolution gipfelt. Oder? Also da wird gezeigt, die Adeligen, ihre Ränke, die sie schmieden und die Leute, die sie verliessen tun und die Gänge und wo sie flüchten oder wo sie irgendetwas anstellen. Also das hat mit, sagen wir mal, mit der antifeudalen Einstellung vom Bürgertum zu tun, die auch Sagen lieben natürlich. Auch jetzt den Schauer vom überwundenen Feudalismus und so weiter.
Sehr schön gesagt, finde ich. Das könnte man fast so ein bisschen so in Verschwörungstheorien einordnen. Und halt die Erinnerung an eine Zeit, wo man noch wirklich richtig beherrscht worden ist von den Adeligen. Und auch wenn das eigentlich wirklich Teil von der Vergangenheit war.
Die Vorstellung, der Feudaladel hat das Bauerntum ausgesucht und so weiter, also die besteht noch.
Das macht durchaus Sinn, also, dass man gerade in dieser Zeit so eine Geschichte ein bisschen so erzählt, oder, mit diesen unterirdischen Gängen. Mir kommt etwas noch in den Sinn. Wir haben das schon mal thematisiert in einer anderen Folge. Und die ist gar nicht so weit weg von da auch passiert. Es ist kurioserweise auch vom Theodor Fernaliken aufgeschrieben worden. Und dort geht es um das Gebiet vom heutigen Oberwinterthur. Und ich erzähle euch jetzt nicht die ganze Sage, aber es geht jetzt so unterirdisch, geht es in eine Stadt rein und irgendein Verräter lässt dann die fremd belagernden Heer, lässt er in die Stadt rein und muss den ganzen teuren Preis dafür zahlen. Das ist eine sehr makabere Sage.
Erzähl jetzt noch schnell, wie es ausgeht.
Nein, das sage ich nicht. Das muss man nachhören. Ja, er wird begraben, lebendig.
Lebendig.
Ja, gut. Hüllt ins Grab, kann man noch nachhören, wenn man das möchte. Aber der Punkt ist, wir haben dann, um unseren Podcast ein bisschen bewerben, haben wir so ein kleines Schnipsel genommen. Und das war gerade so der Teil, wo wir darüber sinniert haben, ja, gibt es denn das, oder irdische Gang? Und der Historiker, der Peter Niederhäuser, hat uns dort eine Auskunft gegeben. Und dann haben wir das auf TikTok geladen. Und dann haben wir das aufgeladen und gedacht, ja, schauen wir mal, was passiert. Und es ist etwa eine Stunde gegangen und dann sind die ersten Kommentare gekommen. Die Leute wirklich gesagt haben, ja, ihr sagt jetzt einfach, es gibt keine unterirdischen Gänge. Aber wir wissen es ganz genau und so. Und dann haben wir gemerkt, wir haben da irgendwie Verschwörungstheoretiker auf unsere Seite gebracht. Das haben wir nicht wollen. Also wir haben, das ist etwas...
also eigentlich wissen wir es schon.
Ist dann schon, ja, genau.
Aber wir sagen es schon.
Wir hätten gerne einen gehabt auf der Mörsburg, aber auch der Archäologe hat uns dann irgendwann gesagt, hey, von dem Thema müsst ihr euch jetzt langsam ein bisschen verabschieden.
Auf dem Gebiet von der heutigen Schweiz sind mir nur zwei archäologisch nachgewiesene Stollen bekannt, und zwar auf der Burg Altbüron und Zug. Und das sind, die sind aus dem 14. Jahrhundert, und bei denen handelt es sich nicht um Keimgänge, sondern um Belagerungsstollen. Also das sind Angriffsstollen, die von Mineuren unter den Mauern durchgegraben worden sind, um entweder einen Zugang für einen Angriff überzukommen oder um die Mauern, die drüber liegen, zum Einsturz zu bringen.
Und man muss ja ehrlich sein, es wäre jetzt, also wenn man das tatsächlich durchspielt, es wäre 1,5 Kilometer Gang, bis dann irgendwann mal bis Sulz rauskommst, also bei Rickenbach. Und bis heute besteht auch kein Beweis, dass es dort eine Burg gegeben hat. Also man ist wahrscheinlich auch nicht aktiv dazu gegraben. Aber wahrscheinlich hat man da ein bisschen Krüsimusik gemacht mit den Adligen, den Sulz, die da gelebt haben, und mit dem Ortsteil von Rickenbach.
Finde ich aber gleich noch cool. Die unterirdischen Gänge, wo man dann probiert, die Mauer zum Einsturz zu bringen.
Du kannst nicht loslassen.
Nein, ich finde das so cool. Das finde ich jetzt, könnte man gerade einen Film darüber machen. Aber lassen wir das Thema in dem Sinn, in dem Fall sein. Es hat ja noch andere spannende Symbole in dieser Sage. Da wäre zum Beispiel die Jungfrau. Und die wartet in dem Gang. Und die wartet dort einfach.
Sie wartet und sie wartet. Sie wartet.
Wie lange, weiß man auch nicht so genau, aber sie wartet einfach
mal dort. Das Gemeine ist ein bisschen, wir wissen gar nicht, ob jemals jemand das dort abgeschafft hat.
Das stimmt.
Sie ist einfach, ja, sie ist unaufgelöst.
Sie ist dort und sie wird zusätzlich noch von einem Hund bewacht. Und das ist noch häufig in Sagen, dass ein Hund vorkommt. Zum Beispiel ein schwarzer Hund oder ein schwarzer Pudel, der zusätzlich noch auf einer Truhe hockt oder einen Schatz bewacht und dort wach haltet. Und Hunde sind also sehr beliebte Sagen. Sie sind aber sehr unterschiedlich. Also sie werden sehr unterschiedlich dargestellt. Manchmal sind sie aggressiv und dreckig. Und auch in dieser Sage ist es ein bisschen so, dass der Hund eher böse ist und aufpasst. Der haltet wach. Und es kann nicht jeder und jeder an dem Haus vorbei, an dem Hund vorbei. Man muss ein reines Gewissen haben, was auch immer das ist. Und manchmal sind es aber auch ganz liebe Hunde und wie wir es oder wie ich es kenne, der Freund der Menschen, je nachdem. Ja, und dann muss ja eben so ein reiner Jüngling dort runtersteigen und die Frau retten mit 3 Küssen. Und das ist auch sehr ein sehr beliebtes Symbol, nicht unbedingt Küsse, aber das 3, also die Zahl 3. Das hört man immer wieder in vielen Sagen, aber natürlich auch in Märchen. Beim dritten Versuch klappt es. Oder alle guten Dinge sind 3. Und so weiter. Ich kenne vielleicht noch andere Beispiele. Und das ist eine Referenz auf unser Leben. Manchmal denkt man vielleicht, das ist vielleicht so christlich, die Dreifaltigkeit. Aber es ist, haben wir herausgefunden, es ist eine Referenz aufs Leben. Zahl 3, Geburt, das Leben selber und dann der Tod. Mhm.
Und die Frau, das wollen wir schon auch noch ein bisschen genauer behandeln. Da haben wir ja dann noch eine historische Referenz, weil Unsere Historikerin Nadia Petonice, die hat erzählt, dass es ja mal auf dieser Burg auch eine Burgherrin gegeben hat. Margarete von Savoyen, die Frau vom Hartmann IV. Von Kyburg. Und Kyburg und Savoyen sind sehr, sehr wichtige Adelsgeschlechter gewesen, für die Schweiz. Und der ist dann aber gestorben, der Hartmann. Und das Problem war, die haben beide kein Nachkommen gehabt. Wobei, sie hat ja dann die Burg geerbt, sozusagen. Sie hat sie, glaube ich, nicht lange behalten, aber ja, immerhin war sie dann Burgherrin gewesen, mal.
Wenn so eine Erblinie ausblühtet und es keine männlichen Nachkommen hat, dann kommen dann die Frauen zum Zug und erben dann Güter, Lehen und eben Burgen. Das sind zum Teil auch so wie eine Art Witwerrente oder Aussteuer von der Hochzeit. Also es war auch wie eine finanzielle Sicherheit für die Frauen gewesen. Und die Witwenburgen, das hat man eigentlich lang in der Forschung nicht berücksichtigt, weil es sind ja Frauen und man hat angenommen, die haben eh nichts zu sagen und weiss ich was. Darum ist das eigentlich jetzt wie so ein, in dieser ganzen Adelsgeschichtsforschung in so ein der jüngere Arm, dass man sich anfängt zu überlegen, ja, welche Rolle haben eigentlich auch die Frauen gehabt in diesem ganzen System.
Spannender Zweig.
Das finde ich einfach noch spannend, genau der Zweig. Also das sehe ich immer mehr so in der historischen Forschung, dass man so die Rolle der Frauen überdenkt. Und offenbar da jetzt eben auch.
Hat sie einfach lang wahrscheinlich gar nicht berücksichtigt. Genau, aber eben, dass zum Beispiel jetzt die, also die unterirdische Gang dort hockt jetzt keine Frau in der, da irgendwo in der Mörsburg. Aber auf der Burg, das kann durchaus sein, hat uns Nadia dann noch verraten.
Dass die Frauen auf der Burg sitzen alleine, das ist sehr wahrscheinlich zeitweise, also wo er auch noch gelebt hat. Weil meistens ist der Mann ja dann irgendwie auf seinem Umritt oder im Krieg oder irgendwo und dann hast du die Frauen noch daheim, die müssen ja auch noch irgendwo sein. Also das hat man schon relativ häufig, dass eigentlich die Frauen auf der Burg sitzen und dort sozusagen Familie repräsentieren. Aber das ist so, ja, also entweder gehen sie mit oder sie bleiben dann sesshaft. Das hat man eigentlich schon relativ häufig. Und man weiss es dann eher so ein bisschen von bekannteren Frauen. Zum Beispiel die bekannteste ist jetzt sicher Königin Agnes zum Beispiel von Ungarn, die für das Kloster Döss sehr bedeutend ist. Also das sind dann wirklich dann auch Frauen zum Teil, die bis hin zu politische Funktionen übernommen haben anstelle von ihren Männern oder Vätern. Also das hat es schon auch gegeben. Das ist einfach etwas, das lange nicht erforscht worden ist, weil man sich nicht dafür interessiert hat und wo halt von der Quellendichte her sehr viel schwieriger fassbar ist.
Jetzt könnte man sagen, ja, jetzt wirklich alles erfunden an dieser Sage, aber ganz so stimmt das ja nicht, weil immerhin das Adelsgeschlecht von diesen Sulz, das hat es ja tatsächlich gegeben und die haben auch irgendwie eine Referenz zu dieser Burg. Und die Mörsburg, die kommt auch drin vor. Darum kann man schon sagen, die gibt es ja bis heute noch und das ist eigentlich so ein bisschen das, wo man tatsächlich kann sagen, das ist der Wahrheitsgehalt bei den Sagen. Das ist immer der Unterschied. Die Märchen, die sind alle so ein bisschen erfunden, vor langer, langer Zeit irgendwo in einem entfernten Land. Aber bei den Sagen haben wir irgendwie immer noch so einen Bezug zu der Realität. Und auch wenn vieles wahrscheinlich nicht so stattgefunden hat oder stimmt, ist das doch, sind das doch zum Beispiel Elemente, die wahr sind, die in diesen Sagen, die in dieser Sage vorkommen.
Man sieht es ja sogar, oder? Die Mörsburg ist da. Meistens, wenn wir über so Sagen redet und oder eine Sage wollen behandeln und dann suchen wir eben Expertinnen und Experten, neben den Lehrern aus dem Dorf natürlich. Dann nach einer,
wir sind übrigens mega dankbar, wir machen kein
Lehrer-Bashing. Ja, das klingt jetzt ein bisschen abwertend. Aber
sie sind meistens wirklich sehr ortskundig und wissen sehr viel und so, das ist wirklich toll.
Ja, wirklich. Und die haben also zum Teil wirklich Lebenswerk, oder? Haben die damit verbracht, um etwas aufzuschreiben und das ja. Ist schon sehr cool. Und von dem zehren wir natürlich auch. Aber was wir dann gerne auch noch haben, sind eben Historikerinnen und Historiker, so wie Nadia Petonice jetzt. Und wenn wir dann zu so Historikerinnen oder Historikern gehen und sagen, wir würden gerne mit ihnen über diese Sagen reden, dann kommen die einen ein bisschen schnappartig über und sagen,
ja, du musst wirklich sehr, 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 sehr fragil angehen, wenn du so E-Mails schreibst, weil sie immer denken, oh, was sagen, das ist doch einfach irgendein erfundener Gugus und ich mache mich ja lächerlich, wenn ich da etwas dazu sage. Also hat mir auch schon jemand so ein bisschen so durch die Blume so gesagt. Mittlerweile haben wir Technik herausgefunden, um Historikerinnen zu überzeugen, dass sie gleich etwas sagen zu unseren Themen.
Genau. Genau. Meistens kann man sie auch einbetten, eben genau in eine Zeit hinein. Und man muss jetzt aber sagen, bei der Nadia, sie sieht das Ganze ein bisschen entspannter und sie findet eben auch, dass die Mörsburg lebt und sie verändert sich. Sie ist bewohnt worden, irgendwann ist sie zum Museum geworden, wo man jetzt offenbar drin näht. Das finde ich mega cool. Und es geht auch darum...
Das lässt ihn nicht los.
Nein, ich finde das cool.
Es hat draussen ein Steffeli, bevor man in die Mörsburg je geht, wo dann steht, Nähen in der Burg.
Ja, im dritten Stock.
Kann man das ganze Jahr durch machen, genau.
Genau, Nähstube im dritten Stock.
Müssen wir mal super machen. Jetzt machen, wir mal nähen. Machen wir mal einen Betriebsausflug. Ja, das ist gut.
Rüttretten. genau, und es geht ja aber auch darum, was man wirklich weiss, also Historikerin erzählt, was man dazu jetzt alles weiss, aber eben auch das, was man vielleicht gar nie werden wissen.
Wir wissen auch nicht, auch wenn wir jetzt eine totale Quellendichte hätten, was aufgeschrieben wird und was gelebt wird, das wissen wir alle selber auch. Das ist ja auch nicht immer das Gleiche. Und auch irgendwie ein bisschen den Raum noch zu öffnen für Fantasie und für Mythen, weil ich finde, das macht letztendlich auch eine gute Geschichte aus. Und das, was ich gelernt habe im Geschichtsstudium, ist eigentlich wirklich, dass das Leben so unglaublich viele Absurditäten enthalten und unmögliche historische Begegnungen, Sachen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Wenn das jetzt ein Chronist so aufschreiben würde, wie das Leben von einem funktioniert, man würde es einfach nicht glauben und sagen, er hätte das anfantasiert. Und von dem her habe ich das Gefühl, Geschichtsschreibung ist noch viel im Vergleich zu der Realität wesentlich trockener. Ich glaube, das ist schon ein bisschen wilder zu und her gegangen, als man denkt.
Mir gefällt der Ansatz irgendwie noch. Ist auch für Leute, die sich mit Sagen auseinandersetzen, cool, wenn ein Historiker so etwas sagt. Ein unterirdischer Gang, der ja, leider nicht existiert. Also wenn ihr irgendwelche Hinweise hättet, wir wären sehr offen dafür. Aber wahrscheinlich müssen wir die Idee jetzt langsam begraben. Aber doch hat er irgendwie eine Bedeutung und auch um die ganze Geschichte um die Mörsburg herum.
Und wir haben ein Adelsgeschlecht, das mal in der Mörsburg gewohnt hat und natürlich auch in der Sage erwähnt wird. Wer weiß, was man sich in 200 Jahren dann vielleicht für Geschichten erzählt da über die Mörsburg. Vielleicht über eine schöne Beiz, gerade neben der Mörsburg, wo an gewissen Abenden ein paar Leute zusammenkommen und so zusammen über alte Geschichten geredet haben. Vielleicht. Wer weiß.
Genau. Wir bedanken uns herzlich für die Einladung heute Abend. Für all die, die jetzt zuhören und nicht hier bei uns in der Schlosshalde sind. Wir verlinken auch alles noch ein bisschen, verlinken, was wir euch erzählt haben. Unter anderem auch über die Personen, die wir geredet haben. Dass ihr auch seht, dass wir auch noch ein Quellenverzeichnis gemacht haben. Und für die, die es interessiert, könnt ihr dort noch ein bisschen genauer schauen, nachlesen.
Und danke euch allen, die heute hier live vor Ort waren. Es war mega cool mit euch. Danke für den Applaus. Und danke auch noch an Milo, der ist da hinten am Fotografieren. Und der hat übrigens auch die fantastische Musik da geschrieben, die ihr gerade gehört. Und es geht jetzt noch ein bisschen weiter an dem Kulturabend hier in der Schlosshalde, einfach ohne Podcastaufnahme. Also der Teil, den ihr könnt fragen könnt, den nehmen wir nicht auf. Der ist im geschützten Rahmen.
Genau, da könnt ihr uns richtig...
Können uns durchlöchern.
Und
wir finden, machen. Genau, und nachher machen wir noch einen IG-unterirdische Gang. Die suchen wir jetzt noch.
Genau, wir nehmen gerne Hinweise entgegen am späteren Verlauf des Abends. Danke vielmals. Genau. Merci für die Aufmerksamkeit.
Danke.